Ja, es sind Ferien sind angebrochen, unverkennbar, die Urlaubszeit. So, wenn ich jetzt sage, grüß deinen Nachbarn, dann muss sich jemand vielleicht weit strecken. Wir sitzen ein bisschen verstreut. Ja, aber wünsch doch deinem Nachbarn Gottes Segen. Es ist gut, hier zu sein. Amen. Ja, die Kinder haben jetzt Kindergottesdienst, denke ich, oder? Gut, Sie wissen Bescheid. Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen und ein Gruß, ganz besonders an die, die zum ersten Mal oder Gäste sind. Herzlich willkommen. Einige sehe ich. Schön, dass ihr da seid. Ja, möge der Herr uns gemeinsam segnen und gemeinsam uns stark machen in ihm, uns aufbauen. Er hat schon angefangen und wir trauen ihm das zu, auch heute Morgen, dass er wirken kann und wirkt. Ja, ich möchte heute ein Thema beleuchten, es liegt mir auf dem Herzen, das vielleicht nicht so populär ist, aber ich bin auch ermutigt durch den Lobpreis, was wir bisher auch gehört haben, da doch das Thema zu beleuchten, mit uns zu teilen. Ja, mal schauen, was Gott daraus macht. Was ist der Mensch, auch der erlöste Mensch? Was sind wir vor Gott? Wer sind wir vor Gott? Wir bleiben heute bei Paulus, lesen aus 1. Timotheus, Kapitel 1, den Vers 15. Daniel hat ja schon ein Wort geteilt aus dem Philipperbrief, auch von Paulus. Paulus schreibt an seinen geistlichen Sohn Timotheus, ganz am Anfang seines Briefes, auch aus dem Gefängnis, bereits ein alter Mann, gestandener Apostel und Kämpfer für Jesus und seine Sache, für Gottes Sache, schreibt er hier: Glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Nochmal. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin, schreibt Paulus über die Botschaft des Evangeliums und über sich selbst. Er wählt hier die Gegenwartsform. Er schreibt nicht, von denen ich der Größte war, von denen ich der Größte bin, schreibt er. Die Kernbotschaft des Evangeliums ist und bleibt ganz simpel. Christus kam, um Menschen zu retten. Christus kam, um dich und mich, deinen Nachbarn, deine Verwandten, alle Menschen dieser Welt zu retten. Er kam nicht, um die Menschheit zu zivilisieren oder ein bisschen besser zu machen, nicht um ein bisschen Kultur reinzubringen, wie wir letzten Sonntag gehört haben. Nein, die Botschaft geht tiefer, sein Auftrag geht tiefer. Er kam, um die Menschen zu retten. Das lesen wir hier bei Paulus und zieht sich durch die ganze Bibel und das Neue Testament ganz besonders. Es gibt einige gute Bücher darüber, über den Einfluss des Christentums und der Bibel auf unsere westliche Zivilisation, auf unsere Gesellschaft, auf das christliche Abendland, wie wir uns nannten. Jetzt kann man das wahrscheinlich weniger nennen. Zum Beispiel von John Ortberg, der Weltbeweger, sehr zu empfehlen. Über den Einfluss von Jesus, in alle Bereiche unseres Lebens, wo wir vielleicht vermuten, dass es direkt auf Christus zurückgeht. Dann ist das Buch der Mitte von Mangalwadi, einem Inder, über den Einfluss der Bibel auf unsere westliche Kultur. Ist auch sehr stark, das Buch, sehr empfehlenswert. Nun, das ist alles schön und gut, aber das ist bestenfalls ein Nebeneffekt des Evangeliums. Eine Nebenwirkung, eine gute, sicherlich eine heilsame. Wir beten auch, dass unsere Politiker Gottes Gebote achten, dass sozusagen das Salz der Gebote Gottes den Zerfall der Gesellschaft aufhält. Darum, das ist gut, sicherlich. Aber das ist, wie gesagt, nur ein Nebeneffekt. Der Hauptgrund, die Hauptbotschaft, die Kernbotschaft des Evangeliums bleibt: Jesus Christus kam, um Menschen zu retten. Ich durfte bei Open Doors diesmal einen russischsprachigen übersetzen, Batyr aus Turkmenistan. Turkmenistan sagt, da kennt niemand, nur die großen Nachbarn, Afghanistan und Iran. Dazwischen ist ein kleines Land, Turkmenistan. In Mittelasien war früher eine der Sowjetrepubliken. Deswegen sprechen sie da noch Russisch oder zumindest die meisten. Deswegen durfte ich ihn übersetzen. Er ist vor etwa 20 Jahren als junger Mensch zu Jesus, zum Glauben an Jesus gekommen. Das ist von der Geschichte her ein muslimisches Land, muslimisches Volk. Und er sagt von sich selber, er war der siebte Turkmene, der Christ wurde. Im ganzen Volk. Ja, und sie haben damals als junge, aktive Christen dann auch ganz plötzlich eine massive Verfolgung erlebt und eine beispiellose Folter über sich ergehen lassen müssen. Er ist dann geflüchtet mit seiner Familie nach, in den Westen, nach Oslo, also nach Norwegen. Und jetzt hat Gott ihn neu gerufen und berufen. Jetzt dient er einer Gemeinde, die sich auch zusammensetzt aus Menschen aus Mittelasien in Istanbul, in der Türkei. Und in einem Urteil wurde er gefragt, was er sich für sein Land wünscht, für Turkmenistan, das ja immer noch, wo es immer noch wenige Christen gibt. Und seine Antwort fand ich interessant. Er meinte, naja, Land hin oder Land her, er sieht die Welt eher, dass er einem Ozeandampfer gleicht, der Leck geschlagen hat und dem Untergang geweiht ist. Dieser Ozeandampfer wird nicht gerettet werden. Die Menschen darauf, die können gerettet werden, wer möchte, so wie die Titanic. Aber der Dampfer, der Ozean, das Schiff selber wird untergehen. Also seine Botschaft, die Welt und auch sein Land, er hat dafür keine besonderen Wünsche, außer dass so viele Menschen wie möglich durch Jesus Christus Rettung erfahren, gerettet werden. Denn unsere Welt, so schön sie auch ist, sie wird nicht ewig Bestand haben. Unsere Erde, sie hatte einen Anfang, wie das Universum, und sie wird ein Ende haben. Genauso wie das Universum. Diese Welt, unsere Welt, ist eigentlich letzten Endes dem Untergang geweiht. Dies entbindet uns Menschen natürlich nicht vor dem Auftrag, die Schöpfung zu bebauen und zu bewahren. Das war der erste Auftrag an den Menschen, 1. Mose 2,15, den Garten zu bebauen und zu bewahren, also zu gestalten. Das kann nur der Mensch, das kann der Affe nicht. Der Mensch kann allerdings auch zerstören, was er auch tut vielfach. Aber in 2. Petrus 3 lesen wir jetzt Verse 10 bis 13. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Da nun dies alles aufgelöst wird, wird vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Amen. Danke. Für die Christen aller Zeiten war es klar, diese Welt ist nicht unser endgültiges Zuhause, diese Welt wird nicht ewig bestehen, sie hat einen Anfang, sie wird ein Ende haben. Wir erwarten einen neuen Himmel, neue Himmel, neue Erde, in denen Gott regieren wird und Gottes Gerechtigkeit wohnen wird. Und die Kernbotschaft der Bibel, wie gesagt, die Menschen sollen durch Christus gerettet werden, weil sie ohne Christus verloren sind. Ich bin verloren. Wer hört das schon gerne? Was ist, wenn ich mich aber nicht verloren fühle? Was würde Paulus dazu sagen? Paulus, du warst verloren. Stimmt das? Also ich glaube, Paulus gehörte zu den Menschen, die am wenigsten dieses Bewusstsein hatten, bevor sie Christus begegnet sind, dass sie verloren waren. Paulus sah sich nicht als verlorenen Sünder, bevor Christus ihm begegnete. Ganz im Gegenteil. Er war von edler Herkunft, also er konnte sich auf seinen Stammbaum was einbilden. Er war ein römischer Bürger, als römischer Bürger geboren, damals ein gewaltiges Privileg. Er war als Pharisäer hervorragend ausgebildet. Er war ein gläubiger Israelit und davon überzeugt, dass er bei Gott ein gutes Stein im Brett hat, dass er bei Gott eigentlich angesehen ist. dass Gott an seiner Seite ist oder auf seiner Seite ist. Paulus war eigentlich davon überzeugt, ein guter, gläubiger Mensch zu sein. Und jetzt schreibt er von sich selber, ich bin der größte Sünder, der gerettet wurde. Und was heißt es, verloren zu sein? Nun, es gibt ein Vorurteil, das immer mehr eigentlich bei uns Gestalt gewinnt. Das heißt, die Kirche hat die Hölle erfunden, um die Mitglieder bei der Stange zu halten. Also wenn du nicht brav bist, kommst du in den Himmel, nein, andersrum, in die Hölle. Wenn du brav bist und alles sagst, was wir dir befehlen und was wir sagen, kommst du in den Himmel. Nun, das sagt die Bibel nicht. Die Bibel sagt ganz klar, dass wir als Menschen als ewige Wesen geschaffen sind. Und es gibt nur zwei Orte, wo wir die Ewigkeit verbringen können. Bei Gott oder in der Gottesferne. Die Bibel definiert den Himmel als den Ort, wo Gott ist. Und eigentlich die Hölle als der Ort, wo Gott nicht ist. Bei Gott ist Licht. Ohne Gott ist Finsternis. Bei Gott ist Gemeinschaft und Geborgenheit. Ohne Gott ist Einsamkeit und Verzweiflung. Und man liest es überall. Einsamkeit ist bereits heute einer der größten Probleme unserer Zeit. Einsamkeit in einer modernen Welt, wo so viel Connection, so viel Kommunikationsmittel bestehen, sind die Menschen einsam und werden immer einsamer. Und C.S. Lewis, ein großer christlicher Denker des letzten Jahrhunderts, hat in seinem kleinen Buch Die große Scheidung hat er versucht zu beschreiben, Himmel und Hölle. Und so wie er die Hölle sieht, da entfernen sich die Menschen immer weiter voneinander, weil da herrscht totale Einsamkeit und Verzweiflung. Und Christus rettet aus Verlorenheit, aus Dunkelheit, aus Gottferne, aus Einsamkeit, aus Verzweiflung in die Gemeinschaft mit sich selbst, mit dem Vater und auch wieder in die Gemeinschaft miteinander, dass die Menschen wieder Gemeinschaft haben, echte Gemeinschaft untereinander. Unser ukrainischer Bruder Sergej, wir haben oft Kontakt über WhatsApp und telefonieren ab und zu auch miteinander. Er ist ja bei uns mittlerweile gut bekannt, kommt auch sehr gerne zu uns, wird wahrscheinlich Anfang September wieder kommen mit ein paar Leuten, die zusammen mit ihm oder die er kennt und mit denen zusammen er gewisse Dienste machen darf. Er hat mir letztens ganz begeistert berichtet, er hat wieder mit einem Freund eine Arbeit besucht, die er früher, bevor er durch seine Krankheit sehr stark eingeschränkt wurde, hat er gerne gemacht und ja, mit Leidenschaft gemacht. Sie haben mit einigen Mitarbeitern, wie gesagt, einige Gefängnisse besucht, wo Gemeinden entstanden sind. Und er hat ein paar Bilder geschickt aus einem Gefängnis für lebenslänglich Verurteilte. Und lebenslänglich in der Ukraine oder in vielen Ländern dieser Welt, im früheren Ostblock, bedeutet wirklich lebenslänglich. Bedeutet nicht 15 Jahre, bedeutet nicht 20 Jahre, bedeutet lebenslänglich, bis zum Lebensende. Da sitzen harte Kerle ein, die haben was auf dem Kerbholz. Und da gibt es in so einem Gefängnis gibt es eine gute Gemeinde, ja, eine Gemeinde vielleicht mit 20 Christen. Ja, das sind schwere Jungs, aber jetzt haben sie da eine Gemeinde und haben Gemeinschaft und freuen sich im Herrn, wie wir von Daniel gehört haben, im Gefängnis, wie Paulus auch. Und obwohl sie wissen, dass sie wahrscheinlich, wenn kein Wunder geschieht, nie wieder in Freiheit leben können, so wie du und ich, freuen sie sich, weil sie da Jesus kennengelernt haben und Jesus dienen und sein Reich erwarten und sein Reich bauen dürfen, auch dort im Gefängnis für lebenslang Einsitzende, lebenslänglich Verurteilte. Und das hat mir wirklich so wieder bewusst gemacht, was Erlösung, Errettung bedeutet in Christus. Du kannst sein, wo du bist, egal wo du bist, in welchen Umständen auch immer, das hören wir immer wieder, wenn du in Jesus bist, dann kannst du glücklich sein, kannst du Leben genießen, Leben in Fülle sogar genießen, kannst Gemeinschaft haben, vor allem mit Gott, mit Jesus, aber auch mit Menschen, mit Glaubensgeschwistern, selbst im Gefängnis. du kannst errettet sein, obwohl du von außen betrachtet in schlimmen Umständen lebst. Das bedeutet Rettung im biblischen Sinn. Das bedeutet errettet sein, was Paulus hier meint im 1. Korinther, im 1. Brief an Timotheus. Ja, Paulus sagt, ich bin der größte Sünder. Was ist Sünde? Wer ist ein Sünder? Nun, Sünde ist der Zustand der Gottesferne. Das Wort Sünde ist mit dem deutschen Wort Sund verwandt, habe ich im Internet gefunden, indem ein Abgrund oder ein Graben bezeichnet wird. Also ein Graben, der nicht überbrückt werden kann. Sünde bezeichnet, anders als im allgemeinen Sprachgebrauch, weniger einzelne Vergehen als vielmehr eine Haltung. Sich gegen Gott wenden, sich von Gott abwenden, sich über Gott erheben wollen. Sünde ist mehr als ein gebrochener Verbot. Sünde ist mehr als ein gebrochenes Verbot. Sünde kommt nämlich vielmehr einer Art Zielverfehlung gleich. Ziel verfehlt. Und in Römer 12 lesen wir, das kennen wir von Paulus, in der Schrift heißt es, keiner ist gerecht, nicht ein einziger. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle haben sich von Gott abgewandt. Alle sind für Gott unbrauchbar geworden. Keiner tut Gutes, auch nicht ein einziger. Das Urteil, das hier gefällt wird, ist eindeutig. Jeder einzelne Mensch hat wegen der Sünde sein Ziel verfehlt und wird nur durch den Glauben an Jesus Christus und durch die Annahme seiner Heilstat am Kreuz vor Gott als gerecht erklärt. Das ist die Kernbotschaft des Evangeliums. Ein Freund von mir hat letztens über eine Beisetzungszeremonie im Mittelalter für Könige berichtet. Wenn er sie findet, wieder das Büchlein, dann bitte ich ihn, dass er mir das zukommen lässt. Die Könige wurden als besondere Menschen in einer Grabkapelle beigesetzt, beerdigt. Und wie gesagt, hier im christlichen Abendland gab es dann so eine Zeremonie. Da kommt also der Trauerzug vor die Grabkapelle, die Tür ist geschlossen und da ruft der Herold aus, hier kommt König sowieso, Herrscher über die und die Lande, zählt seine ganzen Herrschaftstitel auf. Hier kommt dieser König und bittet um Einlass oder fordert um Einlass, weiß ich nicht genau. Die Tür bleibt verschlossen. Dann im zweiten Teil ruft der Herold wieder auf und zählt sämtliche Leistungen von dieser Person auf. Nicht mehr als König, sondern als Mensch. Was er alles in seinem Leben vielleicht für Titel erworben hat, sich erdient hat, was er für Errungenschaften geleistet hat, was er als Mensch geleistet hat. Hier kommt diese Person und bittet um Einlass. Die Tür bleibt immer noch verschlossen. Zum dritten Mal ruft der Herold aus, hier kommt der und der Mensch, kommt der Sünder, der vor Gott ein Sünder ist und nur durch die Gnade Gottes gerecht gesprochen werden kann durch Christus und bittet um Einlass. Und siehe da, die Tür wird geöffnet und der Trauerzug darf einziehen in die Kapelle. Es ist nur ein Bild, aber das ist eigentlich ein sehr deutliches Bild, wie wir vor Gott bestehen können. Unsere Titel, unsere Errungenschaften als Mensch, die zählen da nicht, sondern nur das Erlösungswerk von Jesus Christus, das gewährt uns Einlass in sein Reich, in den Himmel letzten Endes. Paulus sah sich als erlösten Sünder, und zwar als den Größten, wer selber schreibt. In Lukas 18 erzählt Jesus ein Gleichnis. 18, 9 bis 11, das lesen wir. Jesus, er sagte auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner oder Zolleinnehmer da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von Ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, sagt Jesus, dieser Zöllner ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Das ist die Botschaft von Jesus über Menschen oder die Botschaft an Menschen, die sich selber gerecht sprechen wollen. Die haben bei Gott eigentlich schlechte Karten. Diejenigen, die sich selber, die wissen, dass sie eigentlich Gott nicht genügen, wie wir heute auch gesungen haben in den Chorussen. Komm, Herr Jesus, komm, ihr, die Durst habt, ihr ohne Kraft, für die ist die Tür geöffnet, für die ist Gott da, für die ist Jesus vor allem da. Er freut sich, ihnen begegnen zu können und sie aufzurichten. Also dieser Zöllner sagte hier: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Herr, sei mir Sünder gnädig. Darf ein Christ so beten? Ein recht bekannter christlicher Leiter, der ist jetzt 80 geworden, vor nicht langer Zeit, vor kurzem, hat auch wirklich gute geistliche Bücher geschrieben, hat bei einer Konferenz, eine kleine Konferenz, hat er sein Gebet so begonnen: Lord, have mercy on me, a sinner. Herr, sei mir Sünder gnädig. Dürfen wir uns so sehen als Christen, als erlöste Menschen? Martin Luther hat den Satz geprägt. Er war ja auch als Priester des Lateinischen nicht nur kundig, sondern vieles musste in Latein geschehen. Von ihm stammt der Begriff oder der Satz: Simul justus et peccator, bedeutet in Deutsch gerecht und Sünder zugleich. Diese scheinbar paradoxe Aussage, der Mensch sei Gerechter und Sünder zugleich, ist für Luther keine Schreibtischidee, sondern eine zutiefst empfundene Gebetserfahrung. Obwohl nämlich der Christ vor Gott gerechtfertigt ist, ihm seine Sünden vergeben sind, er also ein Sündloser ist, empfindet er sich im Blick auf sich selbst immer wieder als Sünder. Und ist es auch, wenn er beim Blick auf sich selbst stehen bleibt. Wir sind in Christus geheiligt und gerecht gemacht. Paulus selbst nennt die Gläubigen in seinen Briefen die Heiligen. Er schreibt an die Heiligen in Kolosse 1,1, kannst nachlesen, an die Heiligen in Korinth, auch wenn er dann ihnen die Leviten liest. Das heißt, sie hatten auch Bereiche in ihrem Leben, wo sie Korrektur brauchten, und trotzdem nennt er sie Heilige. In Christus sind wir Heilige und Gerechte. Auf uns allein gestellt sind wir schlicht und ergreifend Sünder. Da ist ein Graben, Sund zwischen dir und Gott, und er ist unüberbrückbar. Nur durch Christus kommst du wieder in Beziehung zu Gott. Albert Frey, von dem wir viele Lieder singen, er beklagt in der christlichen Lobpreiskultur die Neigung zum geistlichen Triumphalismus, zum positiven Denken auf christlich. Ich bin froh, dass wir heute das nicht, dass heute waren, haben die Lieder das ausgedrückt, dass wir zu Gott kommen als Bedürftige, dass wir wissen, alles, was wir haben und was wir sind, das haben wir von Jesus. Dass wir keine Übermenschen sind, auch wenn wir gerecht gesprochen gerettet sind, ist es nicht unsere Heiligkeit, nicht unsere Verdienste, es ist alleine Gottes Gnade. Und das Lied, das wir so gerne singen, ist eigentlich ein Klassiker, ich singe es auch gerne, wo ich auch stehe, da, du bist schon da, auf Psalm 139, das hat Albert Frey in einer Zeit einer persönlichen Krise und einer geistigen Krise geschrieben. Vielleicht ist es auch deswegen mit so viel Tiefgang. Gott kennt dich und mich. Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Wir brauchen uns nichts vorzumachen bei ihm. Wir müssen nicht besser dazustehen, als wir sind. Wir können zu ihm kommen, wie wir sind. Er ist bereit, dich und mich anzunehmen. Er liebt uns trotzdem. Paulus, ein Apostel von Jesus, ein bewährter Kämpfer für Gottes Sache, einer, der den guten Kampf gekämpft hat, weiß, dass er immer noch Jesus braucht und auf sich gestellt nur ein Sünder ist, und zwar der Größte von allem, weil er sagt, weil ich die Gemeinde Jesu verfolgt habe. Er dachte, er ist mit Gott okay, er ist super und hat nicht gemerkt, wie blind er war. Er hat die Gemeinde des Gottes, dem er dienen wollte, dem er versucht hat zu dienen, die Gemeinde des Schöpfers hat er verfolgt und wusste es nicht einmal. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Das macht nicht klein, denn ich bin und bleibe ein erwählter, geheiligter, geliebter Mensch. Kolosser 3,12. So nennt Paulus die Gläubigen in Kolosse. Es macht mich aber demütig und es macht mich auch nachsichtig mit den Fehlern anderer Menschen. Dieser Pharisäer im Tempel, von dem Jesus erzählt, er sah den nicht mal, den Mann neben sich. Er sah nur einen, der wesentlich schlechter war als er. Und er konnte jetzt seine Vorzüge preisen, weil der Mann daneben ja so viel schlechter war, so viel weniger geleistet hat auf geistlichem Gebiet, eigentlich gar nichts. Er war nur ein Zolleinnehmer, bekannt dafür, dass sie zu viel eingenommen haben, dass sie mit den Römern zusammengearbeitet haben, dass sie eben eigentlich die Sünder waren. Jesus wurde ja auch vorgenommen, dass er sich mit Zöllnern und Sündern umgibt. Und dieser Pharisäer wusste nicht, dass sein Gebet völlig bei Gott gar nicht angekommen war. Dass es wirklich nur bis zur Decke ging und nicht weiter. Und dieses Gebet dieses Zöllners, Herr, sei mir Sünder gnädig, das wurde erhört und er wurde gerechtfertigt, weil dieser Mann wusste, aus sich heraus genügt er Gottes Ansprüche nicht. Aus sich heraus ist er tatsächlich nur ein Sünder und er braucht Gottes Gnade, Gottes verändernde Kraft, damit sein Leben besser werden kann, damit er auch als Zolleinnehmer wieder auf die rechte Spur kommen kann. Also bitte nichts gegen Finanzbeamte. Sie tun ihren Job. Und ja, ich denke auch damals konnten Zöllner ehrlich werden. Und wir lesen mindestens von einem, der ganz klar gesagt hat, Jesus, ich mache da einen Schnitt, nämlich Zachäus, auch so einer. Ich mache einen klaren Schnitt, was vorher war, das bereinige ich. Wir lesen nicht, dass er jetzt seinen Beruf an den Nagel gehängt hat, aber ich will ehrlich sein, ich will ehrlich leben. Und Jesus Christus gibt die Kraft dazu. Was ist also der Mensch? Psalm 8, den lesen wir noch gemeinsam. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Aus dem Mund der Kinder und der Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen, dass du vertilgtest den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich sehe die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Kind oder Sohn, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht, über deine Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan, Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Was ist also der Mensch? Was sind wir, du und ich? Du und ich, wir sind Gottes Ebenbild, als Gottes Ebenbild geschaffen. Wir sind geschaffen, um die Schöpfung zu gestalten und zu bewahren. Durch den Glauben an Jesus Christus sind wir gerettet, geheiligt und berufen, mit ihm in aller Ewigkeit zu herrschen. Und doch bedürfen wir jeden Tag seiner Gnade und sind von ihm abhängig, weil wir alles das nur in Christus sind. Und wir dürfen und sollen demütig bleiben und haben nicht das Recht, uns über andere zu erheben, weil auch wir nur mit Paulus gerettete Sünder sind.